Was lehrt das Evangelium über die Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu? Darum geht es heute in einem zweiten Teil hier in der Katechismus-Sendung mit Pater Alanus Gordel, Dominikanerpater aus dem Kloster St. Paulus in Berlin. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir haben ja bereits an einem ersten Teil etwas gehört. Nun geht es also weiter mit den Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu. Zunächst grüß Gott, Pater Alanus.
Grüß Gott.
Danke, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen, hier und Ihnen zuhören dürfen. Was lehrt das Evangelium über die Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu? Im Kompendium steht, ich lese es nochmal vor, an Weihnachten offenbart sich die Herrlichkeit des Himmels in der Schwäche eines Kindes. Die Beschneidung Jesu ist Zeichen seiner Zugehörigkeit zum jüdischen Volk und Vorzeichen unserer Taufe. Bei der Epiphanie wird der König und Messias Israels allen Völkern geoffenbart. Bei seiner Darstellung im Tempel kommt es in Simeon und Anna zur Begegnung der ganzen Erwartung Israels mit seinem Erlöser. Die Flucht nach Ägypten und die Ermordung der unschuldigen Kinder künden an, dass das ganze Leben Christi unter dem Zeichen der Verfolgung stehen wird. Seine Rückkehr erinnert an den Auszug aus Ägypten und stellt Jesus als den neuen Mose dar. Er ist der wahre und endgültige Befreier. Wir freuen uns auch heute auf Ihre Gedanken, Pater Alanus.
Und Hirten walten in dieser Gegend auf freiem Felde und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie gerieten in große Furcht. Und es sprach zu ihnen der Engel: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, welche dem ganzen Volke zuteil werden wird. Denn es wurde euch heute ein Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kindlein finden, gewickelt und in einer Krippe liegend. Nachdem der Evangelist nüchtern und ganz unsentimental die Umstände der Geburt Jesu geschildert hat, wir haben im ersten Teil gesehen, warum, erfahren wir nun aus Engelsmunde die Bedeutung des Geschehens. Engel sind himmlische Boten, Boten Gottes. Angelos Kyrio heißt im Griechischen so viel wie Bote des Herrn. Der Engel Gabriel hatte Zacharias im Tempel zu Jerusalem die Geburt und die Sendung seines Sohnes Johannes des Täufers, des Vorläufers Christi, angekündigt. Zacharias, erst ungläubig, verlor darüber die Sprache. 6 Monate darauf wurde wiederum Gabriel nach Nazareth zur Jungfrau Maria gesandt, um ihr die Empfängnis und Geburt Jesu zu verkündigen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das, was geboren wird, heilig genannt werden, Sohn Gottes. Dem heiligen Josef erschien, wie Matthäus berichtet, ein Engel des Herrn im Traume, um ihn über das Geheimnis seiner schwangeren Braut zu unterrichten. Die Botschaft des himmlischen Boten ist gleichzusetzen einem Wort aus dem Munde Gottes. Darum nimmt Maria es für bare Münze und willigt ein. Darum glaubt Josef und gehorcht. Und darum verschlägt es dem zweifelnden Zacharias, ausgerechnet ihm, dem aaronitischen Priester, erst einmal die Sprache. Die Hirten werden nach einer zweiten Offenbarung gewürdigt. Denn mit der Plötzlichkeit, die himmlischen Erscheinungen eignet, ist in dem den Engel umstrahlenden Lichtglanze die Fülle des Engelheeres ansichtig, die Gott lobten und sprachen: Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Ehre in den Höhen für Gott und auf Erden Friede den Menschen des Wohlgefallens. Die Hirten zweifeln nicht, sondern machen sich eilends auf den Weg. Unterhalb Bethlehems ist seit alters Weideland, das schon im christlichen Altertum gezeigte Hirtenfeld ist eine fast immer schneefrei bleibende Mulde, die Schutz bietet vor Wind und Regen, gut geeignet als Übernachtungsplatz für Mensch und Vieh. Hirten und Herden blieben in der Zeit von Ostern bis zum Spätherbst, wo es wärmer war, auch länger, nachts im Freien. In dieser Periode waren die Ställe leer. In der nächtlichen Wache gegen wilde Tiere und Räuber pflegten sich die Hirten abzuwechseln. Hirten waren schlichte Menschen, Halbnomaden am Rande der Zivilisation. Spätere Rabbinen äußern sich zuweilen recht abfällig über diesen Stand. Schon von ihrem Beruf her waren sie kaum in der Lage, den Sabbat zu halten. Auch hier und da beobachtete Unehrlichkeiten, das Verschwinden von Tieren, mochten sie in den Ruf von Dieben gebracht haben. Es geht jedoch nicht an, derartige Aussagen verallgemeinernd in die Zeit Jesu zurückzudatieren. Im Alten Testament ist das Bild des Hirten ein sehr positives. Und war nicht David, der Stammvater Jesu, von den Herden auf Bethlehems Feldern zum Königtum und zum Hirten Israels berufen worden? Nennt Jesus sich nicht selbst ganz unbedenklich den guten Hirten, dem freilich der Mietling gegenübersteht? Wenn also Hirten als Ersten die Geburt des Heilandes geoffenbart wird, so mag das daran gelegen sein, dass sie die Nächsten waren. Aber was wäre passender für den Thronerben Davids, den verheißenen Messias, als die Verehrung durch die Hirten bei seiner Geburt auf den Feldern der Davidsstadt Bethlehem? Und es geschah, als die Engel von ihnen fort in den Himmel gegangen waren, sprachen die Hirten zueinander: Lasset uns doch nach Bethlehem gehen und diese Begebenheit, die da geschehen ist, uns ansehen, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie gingen eilends hin und sie fanden Maria und Josef und das Kindlein in der Krippe liegend. Das heißt, sie trafen alles so an, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Da liegt er nun, der Herrscher in Ewigkeit über das Haus Jakob, der Heiland, Retter, Erlöser, der Messias und Herr, in Windeln in einem Futtertrog. Und doch offenbart sich in der Schwäche dieses Kindes die Herrlichkeit des Himmels, repräsentiert durch die Menge der Heerscharen von Engeln, die umgeben sind vom strahlenden Glanze des Herrn. Am achten Tage nach Weihnachten, dem bürgerlichen Neujahrstag, gedenkt die Liturgie der Beschneidung Christi. Dies stimmt genau überein mit der Chronologie des heiligen Lukas. Und als 8 Tage voll waren, ihn zu beschneiden. Es entsprach der Vorschrift. Wegen ihrer Wichtigkeit verdrängt sie auch das Gebot der Sabbatruhe, falls der 8. Tag nach der Geburt auf einen Sabbat trifft. Die Beschneidung ist das Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham und dessen Nachkommen, das jeder männliche Israelit an seinem Leibe trägt. Der Sohn Gottes wollte kein Ausnahmemensch sein. Er hatte ja seinen Leib nicht vom Himmel mitgebracht, sondern war von einer jüdischen Mutter empfangen und geboren worden. Darum unterstellte er sich dem Gesetze des Moses und trat ein in die Gemeinschaft und Tradition des auserwählten Volkes. Für Josef und Maria als frommen Juden war es eine Selbstverständlichkeit, diesem Gebote Folge zu leisten. Der heilige Paulus schreibt an die Galater: Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz, auf das er die unter dem Gesetze Stehenden loskaufte, damit wir die Annahme an Kindesstatt erlangten. Die Gotteskindschaft empfangen wir durch die Taufe. So weist die Beschneidung schon hin auf die christliche Taufe, durch die der Mensch Glied am mystischen Leibe Christi wird und Teil des neuen Gottesvolkes, der Kirche. Das zeigt sich auch im Namen, den das Kind erhält. Jesus, das bedeutet, Gott ist Rettung. Der heilige Petrus sagt in der Apostelgeschichte: In keinem anderen ist Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Der Evangelist erwähnt die Beschneidung quasi nebenbei durch einen bloßen Infinitiv. Das eigentliche Interesse gilt der Namengebung, die wohl im Rahmen einer kleinen Feier stattfand. Das Lukas-Evangelium ist das früheste geschichtliche Zeugnis für die Verknüpfung beider Zeremonien. Oft wurde der Name von der Mutter gewählt, manchmal auch vom Vater. Im Falle Jesu war der Name vom himmlischen Vater selbst durch Engelserscheinungen Maria und Josef übergeben worden. Beide Evangelisten, die von der Kindheit Jesu berichten, erzählen hiervon. Lukas aus der Perspektive Mariens, Matthäus aus derjenigen des heiligen Josef. Und so erscheint der Gehorsam des heiligen Paares gegenüber dem besonderen Befehl des Boten Gottes noch wichtiger als der Gehorsam gegen das alttestamentliche Gesetz. Auch in der folgenden Episode geht es um die Erfüllung mosaischer Vorschriften. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetze des Moses voll waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen und ein Opfer darzubringen gemäß der Vorschrift im Gesetze des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. 7 Tage nach der Geburt eines Knaben galt die Mutter als unrein, 33 Tage war sie dann noch ans Haus gebunden. Am 40. Tag erfolgte schließlich die Reinigung der Wöchnerin im Frauenhofe des Tempels zu Jerusalem. Bis dahin war ihr der Zutritt nicht erlaubt. Die Opfergabe bestand aus einem einjährigen Lamm und einer jungen Taube oder Turteltaube. Wer sich das Lamm nicht leisten konnte, durfte stattdessen eine weitere junge Taube oder Turteltaube bringen. Eine zweite Vorschrift galt es zu erfüllen. Sie betraf nur die männlichen Erstgeborenen. Die Erstgeburt der Tiere wurde geopfert. Auch die Erstgeburt der Menschen gehörte Gott und musste im Alter von einem Monat ausgelöst werden, denn alles, was den Mutterschoß öffnet, war dem Herrn geweiht. Lukas erwähnt den Loskauf nicht, sondern legt das Gewicht auf die Darstellung des Knaben. Man könnte argumentieren, dass Jesus nicht unter diese Vorschrift fiel, weil er aus dem verschlossenen Schoße der Jungfrau hervorgegangen und so ihren Leib unversehrt gelassen hatte. Da sie aber das Reinigungsopfer darbrachten, sollte man annehmen, dass sie auch den Lösepreis bezahlten. Der heilige Gregor von Nyssa sagt: Jene Vorschrift des Gesetzes scheint bei dem fleischgewordenen Gott in einzig dastehender Weise und anders als sonst erfüllt worden zu sein. War er doch allein auf unbeschreibliche Weise empfangen und auf unbegreifliche Weise geboren worden. Dass der erstgeborene Knabe im Tempel Gott dargestellt wurde, war keine Vorschrift und ist auch sonst nicht bezeugt. Es lag aber nahe, das Kind, das von Bethlehem nicht weit entfernte Jerusalem, mitzunehmen. Dabei kommt es zur Begegnung des Erlösers mit der ganzen Erwartung Israels, verkörpert in den Gestalten Simeons und Annas. Während die Hirten und die Magier durch äußere Zeichen, eine Engelserscheinung oder einen Stern zum Kinde geführt werden, wird diesen beiden Gerechten die Ankunft des Heilandes durch eine innere Eingebung des Heiligen Geistes verkündet. Zum Engelswort an die Hirten tritt das prophetische Doppelzeugnis im Jerusalemer Tempel, also gewissermaßen unter den Augen Gottes, das nun noch ausdrücklicher die Bedeutung dieses Knaben erschließt. Gottes Heil zu sein, bereitet vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung seines Volkes Israel. Josef und Maria sind erstaunt über die Enthüllung Simeons. In diese Verwunderung hinein ergeht eine zweite Prophetie, gesondert an die Mutter. Das Kind ist zum Zeichen gesetzt, dem widersprochen wird, und ihre eigene Seele wird das Schwert des Schmerzes durchdringen. Damit ist in der Darstellung im Tempel schon jene andere vollkommene und einzigartige Darbringung am Kreuz angekündigt, die die Erlösung und das Heil schenken wird, das Simeon voraussagt. Während Lukas sich über die Kindheit Jesu am besten informiert zeigt, seine Darstellung umfasst mit der Vorgeschichte im ganzen 123 Verse, widmet ihr Matthäus nur 30 Verse. Drei Viertel davon betreffen allerdings den Besuch der Weisen aus dem Morgenlande, der Lukas anscheinend nicht bekannt war. Magoi nennt sie der Evangelist. Damit sind hier nicht Zauberer gemeint. Magoi nannte der griechische Geschichtsschreiber Herodot den medischen Priesterstamm. Als Magoi bezeichnete man dann persische und später auch babylonische Weise und Priester, die sich auf Stern- und Traumdeutung verstanden. Astronomie und Astrologie gingen nämlich bis in die Neuzeit hinein Hand in Hand. Nach der Geburt Jesu kommen orientalische Magier nach Palästina und erklären die Geburt des messianischen Königs in den Sternen gelesen zu haben. Matthäus macht keine Angabe über ihre Zahl. Dass es drei gewesen seien, hat man aus der Dreizahl der Geschenke abgeleitet. Es handelte sich nicht um Könige. Auch ihre Herkunft aus den drei bekannten Erdteilen, Asien, Europa und Afrika, ist später Ausschmückung der Erzählung, sowie die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. Was aber hat es mit dem Stern auf sich? Es gab in den Jahren 7 bis 5 vor Christus außergewöhnliche astronomische Ereignisse. Schon der Hofmathematikus Kaiser Rudolfs II. Und Astronom Johannes Kepler hat nachgewiesen, dass es im Jahre 7 vor Christus Konjunktionen zwischen Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische gegeben hat, die äußerst selten vorkommen. Diese Konjunktion war im Jahre 7 vor Christus dreimal zu sehen. Am 2. Mai, circa 11,5 Stunden, am 1. Oktober, circa 9 Stunden und am 5. Dezember fast 17 Stunden lang, wie der Wiener Astronom Konradin Ferrarido Chieppo berechnet hat. Diese Konjunktion genügte ihm zur Erklärung des Sterns von Bethlehem. Man muss dazu wissen, dass der Planet Jupiter für den babylonischen Hauptgott Marduk stand, während Saturn das Volk der Juden repräsentierte. Aus dieser Planetenbegegnung konnten babylonische Sterndeuter auf ein universal bedeutsames Ereignis, auf die Geburt eines heilbringenden Herrschers im Land der Juden schließen, so fasst Papst Benedikt XVI. Die Deutung Ferraris zusammen. Babylonier oder Perser mögen es gewesen sein, denn beide Gebiete standen in kulturellem Austausch. Auch waren seit dem babylonischen Exil der Juden die messianischen Verheißungen und deren heilige Schriften den Gebildeten dort bekannt. Wenn die Magier nach dem König der Juden suchten, so ging ihre Reise ganz natürlich zuerst zum Palaste des Herodes. Sie wird maximal 60 Tage gedauert haben. In Jerusalem erhielten sie einen weiteren Hinweis, denn Herodes erschrak bei der Nachricht von der Geburt des mysteriösen Thronprätendenten und ganz Jerusalem mit ihm, wie der Evangelist sagt. Um nun die für ihn höchst gefährliche Frage zu klären, rief der König alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen. Und diese Versammlung konnte nicht unbekannt bleiben. Es konnte für die Jerusalemer nur Ärger mit sich bringen. Man kannte schließlich Herodes und seine Reaktionen. So mag der Hinweis der Heiligen Schriften auf das kleine Bethlehem als Geburtsort des davidischen Herrschers ihnen sehr willkommen gewesen sein. Mit dieser neuen Information machen sich die Magier auf die Suche, und da war auch wieder der Stern zu sehen. Sie kommen zu dem Haus, wo das Kind ist, finden es mit Maria, seiner Mutter, fallen nieder, huldigen ihm und bringen ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe, Kostbarkeiten Arabiens. Die Kirchenväter sehen im Gold ein Symbol des Königtums Christi, im Weihrauch ein Silbenbild seiner Gottheit, in der Myrrhe eine Vorausdeutung seines Leidens und Sterbens. Die Magier sind die Vertreter der Heiden beim Jesuskinde. In ihrer Person offenbart sich der Messias und König Israels den anderen Völkern. Anschließend berichtet der Evangelist wiederum von Traumgesichten. Einmal erhalten die Magier die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Sodann unterrichtet ein Engel den heiligen Josef von den üblen Absichten des Königs und drängt ihn zur Flucht nach Ägypten. Als Herodes sich von den Weisen hintergangen sah, gab er den Befehl, alle Knaben im Alter bis zu 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung zu töten. Zwar ist Matthäus der Einzige, der davon berichtet, das ist aber kein Grund, die Sache in Frage zu stellen. Sie passt vielmehr in das Bild dieses Königs. Andere mögen sie nicht für berichtenswert gehalten haben. Es kann sich auch nicht um eine allzu große Zahl von Kindern gehandelt haben, da Bethlehem kein bedeutender Ort war. Herodes war vor allem in der ersten Hälfte seiner Regierungszeit ein durchaus erfolgreicher Herrscher. Danach wurde er immer unberechenbarer. Seine Söhne Alexander und Aristobul ließ er im Jahre 7 vor Christus hinrichten. Der jüdische Gelehrte Schalit schreibt, Herodes war gegen Ende seines Lebens nicht mehr im Vollsinn seiner Sinne und dicht am Rand des Hirnsinns. Warum sollten wir also nicht annehmen dürfen, dass ein halb wahnsinniger Despot imstande war, einen wahnwitzigen Blutbefehl auszugeben? Soweit wir Herodes als Herrscher kennen, hat er seine Bluttaten nie aus purer Mordlust verübt, sondern nur zu ihnen gegriffen, wenn es galt, die eigene oder die Römerherrschaft in Judäa gegen Feinde, wirkliche oder vermeintliche, zu verteidigen. Der argwöhnische Despot spürte überall Verrat und Feindschaft, und ein vages zu ihm gedrungenes Gerücht kann dem kranken Geist sehr wohl den Gedanken eingegeben haben, die neugeborenen Kinder zu töten. Warum hätte Matthäus auch eine solche Untat erfinden sollen? Wenn aber der Kindermord eine Tatsache ist, dann kann man auch den Besuch der Magier, der den Anlass dazu gab, trotz seines Flairs wie aus Tausend und einer Nacht, nicht als bloße Fabel mit theologischer Aussageabsicht abtun. Nach dem Tode des Herodes erscheint wiederum ein Engel im Traume dem Josef in Ägypten und fordert ihn auf, mit dem Kind und seiner Mutter in das Land Israel zurückzukehren. Wir schreiben das Jahr 4 vor Christus. Archelaus hatte die Nachfolge seines Vaters in Judäa angetreten. Er war ebenfalls keine empfehlenswerte Persönlichkeit. Er wurde 10 Jahre später auf die Klage der Juden und Samariter hin wegen seiner Rücksichtslosigkeit und Gewalttätigkeit von Augustus nach Rom zitiert, abgesetzt und nach Vienna in Gallien verbannt. Im Traum erhält Josef deshalb Weisung, in das Gebiet von Galiläa zu ziehen, wo der gemäßigtere Herodes Antipas herrschte. So kehrte er schließlich nach Nazareth zurück. Die Rückkehr Jesu erinnert gleichsam an den Auszug Israels aus Ägypten. Bei ihr erscheint er als neuer Moses, als der wahre und endgültige Befreier. Der Evangelist sieht hierin das Prophetenwort erfüllt: Aus Ägypten rief ich meinen Sohn.
Was lehrt das Evangelium über die Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu? Darum ging es heute in einem zweiten Teil in der Katechismus-Sendung. Wir hörten wieder Pater Alanus Kordel, Dominikaner aus dem Kloster St. Paulus in Berlin. Wenn Sie eine CD möchten, können Sie sich bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen. Und natürlich können Sie diese Sendung in Kürze auch im Podcast- und Download-Angebot downloaden. horeb.org ist die Adresse. Danke, Pater Alanus, vergelt's Gott für heute, dass wir Ihnen zuhören durften. Wie immer bitten wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihre Zusammenfassung des heute Gehörten und um Ihren priesterlichen Segen.
Erstens, eine Engelserscheinung verkündigt Hirten, die sich in der Nähe aufhielten, die Geburt des Heilandes und verheißenen Messias. Sie sind die ersten Besucher an der Krippe. Zweitens, 8 Tage nach der Geburt wird das Kind beschnitten und es wird ihm der Name Jesus gegeben, wie ihn der Engel genannt hatte, noch ehe er im Mutterschoß empfangen war. Drittens, 40 Tage nach der Geburt erfolgt die Reinigung der Gottesmutter im Tempel zu Jerusalem, gemäß der Vorschrift des mosaischen Gesetzes. Anlässlich der Darstellung des Jesusknaben im Tempel sprechen Simeon und Anna über ihn prophetische Worte. Viertens, besondere astronomische Ereignisse lassen orientalische Magier nach dem neugeborenen König der Juden suchen und führen sie zu Herodes nach Jerusalem, wo sie von den Schriftgelehrten einen Hinweis auf Bethlehem erhalten. Hier finden sie das Kind und huldigen ihm. Fünftens, Herodes, der Gefahr für seine Herrschaft wittert, lässt alle Knaben bis zum 2. Lebensjahr in Bethlehem und Umgebung ermorden. Von einem Engel im Traume belehrt, war Josef aber mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten geflohen. Sechstens, nach dem Tode des Herodes kehren sie heim ins heilige Land und nehmen wieder Wohnung in Nazareth, im politisch weniger gefährdeten Galiläa. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. Danke, Pater Alanus. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.